Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Iris
und Andreas
und Bernd C. Und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit und um Richtungshilfen geht es hier. Der November schreitet fort, es wird kühler im Land, aber ich hoffe, du hast dir jetzt eine Tasse deines Lieblingsheißgetränks bereitgestellt und hast Entspannung und kannst die Zeit jetzt hier so genießen. Ich kann das nämlich auch genießen, weil ich bin heute mehr Zuhörer als Aktivist, weil meine Frau wird das Interview gleich machen, denn es geht heute in diesem Pop um was Besonderes. Gleich mehr dazu, aber wir haben auch eine Verlosung, die immer noch weitergeht, noch diesen Monat über, und wir verlosen zwei ziemlich spannende Sachen, nämlich unsere Stamps Studienbibel in Leder und Gold, die Edelausgabe einer pfingstlich kommentierten Studienbibel. Richtig, richtig gut. Wir beide arbeiten sehr gern damit und glauben, wenn du sie noch nicht hast, du wirst sie lieben. Dann gibt es auch noch unser neues Hörbuch zu gewinnen, gleich zweimal. Quality Time in der Ehe. Genau, so spiegelt es nicht. Und was du tun musst, um einen dieser drei Preise zu gewinnen, das erfährst du am Ende dieses Pops. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Da gibt es auch noch zwei, drei kleine Informationen. Mhm. Aber jetzt, glaube ich, starten wir einfach mit dem Interview mit unserem Freund und dem Geschäftsmann Andreas Thome.
Ja, Pop im Gespräch bei. Wir fanden das so toll, als wir bei euch rumgereist sind, Gespräche hatten. Und wir haben uns gedacht, wir können uns auch Menschen einladen. Genau. Und der Andreas ist heute der Erste. So ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Kurze Vorstellung für euch. Der Andreas ist 37 Jahre alt, Unternehmer aus dem Westerwald, verheiratet, drei Kinder, hat das Bilderbuch Leben, versüßt anderen Menschen das Leben mit seinen Produkten, wenn ich das jetzt mal so sagen kann.
Er ist ein eiskalter Typ.
Ja, was das bedeutet, könnt ihr sicherlich im Internet ganz einfach selber rausfinden oder in den Shownotes mal linsen. Wir freuen uns, dass du gekommen bist, und diese harmonische Vorstellung mit deinen Eckdaten klingt ja so, als ob in deinem Leben immer alles rund gelaufen ist, oder? War das so von Anfang an?
Also nee, bei mir ist nicht immer alles rund gelaufen, ganz im Gegenteil. Also ich habe einige harte Jahre hinter mir, fing bei mir schon früh in der Kindheit an. Ich habe mit sechs oder sieben haben meine Eltern sich getrennt, mein Vater ist weggegangen. Ein, zwei Jahre später kam ein neuer Mann ins Haus, und so habe ich als kleiner Bub für mich entschieden, mich so von der Familie ein bisschen zu distanzieren. Ich habe mein eigenes Ding gemacht. Meine Mutter war immer viel arbeiten, war selten zu Hause. Also ich war damals schon ein Schlüsselkind, wie man heute sagt. Ne? Mhm. Eins der wenigen in meiner Klasse damals, da gab es das noch nicht so. Und so war ich eh immer auf mich allein gestellt und habe meine Bestätigung und das, was ich so brauchte damals, halt eher in Freunden und in Ablenkung gesucht, wie dass ich es von der Familie bekommen habe. Dazu halt kam, dass die Eltern sich getrennt haben, und das war, wenn der Vater weg ist, ich glaube, dann fehlt einem Kind was. Das, heute kann ich das auf jeden Fall sagen, wo ich die Vergangenheit selber so hatte, ohne Vater, der wirklich im Haus war, und jetzt selber Vater von drei Kindern bin, die Kinder brauchen einen Papa daheim. Mhm. Und das hat mir gefehlt, und ich glaube, war nicht allein, aber mit dafür verantwortlich, was dann so in meinem Leben gekommen ist. Ne? Ich habe mit relativ früh angefangen zu rauchen, mit 11, habe ein rebellisches Leben geführt. Ne? Alles war mir wurscht und habe mir gedacht, ich mache mein eigenes Ding und lass mir von niemandem was sagen. Mit 14 fing das an mit Drogen und so weiter. Schule ging rapide nach unten, und ich habe in all den Dingen keinen Wert gesehen, sondern wollte nur Spaß und Freude und so halt das durchziehen, worauf ich Lust hatte.
Mhm. Du hast noch Alternativen gesucht, die stabile Familie war nicht mehr so da,
dann
weg, Orientierung gesucht, und wenn ich das so höre und auch als Mutter von heranwachsenden oder erwachsenen Kindern, beschäftigt mich das natürlich auch. Warum stürzen Leute ab? Warum fahren manche wirklich ihr Leben gegen die Wand? So haben wir das Interview überschrieben, fast gegen die Wand gefahren. Ich habe mal im Internet geguckt. Letztes Jahr, 2019 in Deutschland, sind knapp 1400 Menschen an illegalen Drogen gestorben. Und das ist ein Anstieg um fast 10%. Und immer mehr Jugendliche lassen sich darauf ein, auch in unserer Zeit. Jetzt haben wir die Corona-Krise, Chance, wie auch immer. Viele sind orientierungslos, die Therapeuten sind überlastet, die Psychiatrien sind dicht, viele Menschen sind haltlos. Und damals war das bei dir auch so, dieser Halt war weg, du hast versucht, das zu kompensieren auf diesem Weg. Mhm. Und dann, ja, wenn man 14 ist, Pubertät voll drin, und dann geht es natürlich so richtig los.
Ja, ja, oder? Klar, sicher, da waren dann die Weichen gestellt für die klassische Drogenkarriere. Ne? Mhm. Also gerade die Pubertät ist richtungsweisend, glaube ich, für einen jungen Menschen. Und da das direkt von Anfang an da in diese Richtung tendiert hat, bin ich da auch weiter drin gewachsen oder den Weg weitergegangen.
Wie war dein erster Kontakt mit
Drogen? Mein erster Kontakt, ich habe damals eine Freundin gehabt und die kannte einen, der irgendwie was gemacht hat. Mhm. Und dann waren wir mal bei dem und dann, hier willst du mal einen mitrauchen, ne, bisschen Hasch. Und da habe ich gesagt, ja, komm, probieren wir. Und dann, ja, das war der erste, dann ging das los, ne? Mhm. Was erst noch so harmlos aussah. Und das ist, aber ist es letzten Endes nicht, ne? Weil für viele bleibt es nicht dabei. Ich hatte einen Bekannten, der hat immer mit uns das mitgemacht und hat aber nie die Drogen angefasst. Also nie ist nicht ganz richtig. Ab und zu mal, der ist da hart geblieben, aber die meisten schaffen es nicht, ne? Mhm. Und wenn einmal die Tür offen ist, dass man was genommen hat, dann kann da vieles folgen. Mhm. Mhm. Ja.
Was hast du dann genommen auf diesem Anstieg?
Ja, nachdem am Anfang ging es halt los mit der Kifferei. Und das war erstmal, man hat ja schön geredet hier, von wegen, ja, das ist ja alles hier Gott gegeben, das ist hier gewachsen, das Gras, ne? Kann ja nicht so schlimm sein, mhm. aber diese chemischen Sachen, die haben wir alle verteufelt. Mhm. Dass das am Ende vielleicht doch gar nicht so toll ist, das sieht man am Anfang nicht. Man hebt das Positive hervor, mhm. und die Gemeinschaft, dass man mit Leuten zusammen ist und alle sind drauf, das war irgendwie toll, das haben wir gehypt. Aber das ist dann natürlich nicht so geblieben, ne? Mhm. Später kamen dann auch dann chemische Drogen dazu. Amphetamin war so letzten Endes das, wo es mich ganz stark hingezogen hat. Und ja, das hat letzten Endes alles ruiniert, ne? Mhm. Die Drogen am Anfang, wenn es harmlos aussieht, ist Haschisch für viele ein Einstieg. Aber dabei bleibt es halt oft nicht, weil wenn einmal die Tür offen ist, dann kommt man schnell dann auch mit anderen Dingen in Kontakt, weil man in den Kreisen verkehrt. Und wer einmal die Regeln gebrochen hat, für den ist das zweite Mal dann nur noch halb so schlimm. Mhm. Und so kamen dann halt auch andere Sachen. Partypillen hier, Ecstasy und all diese Sachen. Aber wie gesagt, bei mir waren es letzten Endes die Amphetamine. Vom morgens bis abends wach, 3, 4, 5, 6 Tage lang, mhm. waren da kein Problem. Und das hat dann alles kaputt gemacht, weil wenn du so lange irgendwie drauf bist, dann fehlt dir die Kraft für andere Dinge. Ne? Mhm. Also Zuverlässigkeit in der Schule und auf der Arbeit war da nicht mehr gegeben. Ich habe meine Lehrstelle damals verloren, habe dann danach wieder den einen oder anderen Job gehabt, aber auch die waren immer nur von ganz kurzer Dauer, mhm. weil die Zuverlässigkeit nicht da war. Ich hatte andere Prioritäten für mich und mein Leben. Das war alles nicht so wichtig. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern haben auch alle keinen hohen Schulabschluss gehabt. Die haben es auch irgendwie geschafft, ihre Geschäfte aufzubauen. Und so dachte ich, ach, das braucht man alles nicht. Ich ziehe mein Ding durch. Ne?
Hast du das verharmlost ein Stück weit? Und deine Familie, ein Gedanke, da möchte ich noch drauf zurück, das hast du im Vorgespräch ganz toll zusammengefasst. Du hast gesagt, wenn man mal so diesen illegalen Weg beschritten hat, wenn man, ich kann es nochmal rekapitulieren, ja, diese Grenze überschreitet, dann passiert etwas in einem.
Ja, ich denke halt, gerade Marihuana wird ja oft so als Einstiegsdroge bezeichnet. Ich glaube nicht, dass primär Marihuana das Problem ist, sondern eher die Illegalität davon. Weil diese Droge ist illegal, man begibt sich dann in ein, bricht die Gesetze, bricht Regeln, um das zu machen, mhm. und dadurch sind die Türen offen. Mhm. Ich denke, wenn Alkohol verboten wäre, würde genau denselben Effekt haben, mhm. irgendwo. Und dann, wenn einmal diese Tür offen ist, dass man was Illegales gemacht hat, dann verändert das so das Weltbild. Ne? Mhm. Der Drogenkonsum, das ist eine Subkultur. Man spielt nach eigenen Regeln. Mhm. Die normalen Gesetze sind zwar da, aber die interessieren nicht.
Der Abschreckungseffekt ist ja dann in dem Moment verloren gegangen, wenn ich anfange, ich breche das, mir passiert erstmal vielleicht nichts, werde nicht erwischt, ist doch alles super.
Ja, genau. Mhm. So in der Art ist es, denke ich. Also so rückwirkend auf mein Leben betrachtet, würde ich das schon so sehen, dass dadurch die erste Abschreckung ist vorbei, man hat das jetzt gemacht und jedes Mal danach wird es immer weniger. Ne? Mhm.
Der Damm ist gebrochen.
Der Damm ist gebrochen dann, genau. Dann geht's richtig. Und dann stehen die Türen offen für alles Mögliche irgendwo. Mhm. Ja.
Deine Familie, wie ist das gewesen? Also erstmal ging es in der Schule bergab, Lehrstelle war der nächste Schritt, Lehrstelle verloren. Du hast zu Hause gewohnt. Haben sie nicht versucht, dich davon abzubringen? Ja. Hast du es gemerkt? Wie lief das?
Also klar, Anfang schon. Meine Mutter hat versucht, mit mir darüber zu reden. Aber ich war damals dann, als sie es so langsam realisiert hatte, was los war, war ich 17, fast 18. Mhm. Und da war der Zug auch abgefahren, dass sie wirklich ernsten Einfluss noch auf mein Leben nehmen konnte. Ich habe mein Ding durchgezogen und ihr waren die Hände gebunden. Mhm. Heute selber als Vater sehe ich, dass das eine sehr schwierige Situation für sie gewesen sein muss. Mhm. Am Ende ist es so geendet, sie konnte mir nicht helfen. Ich bin kurz vor meinem 19. Geburtstag hat sie mich dann zu Hause rausgeschmissen. Mhm. Ich habe mir eine eigene Wohnung gesucht und musste dann gucken, dass ich selber klar kam.
Mhm. Würdest du rückblickend sagen, es war gut, dass dein
Mutter so auf jeden Fall, definitiv. Weil zu Hause hätte nichts gebracht. Es hätte mir nur gezeigt, ich komme mit meinem Lifestyle durch. Mhm. Ich kann weiter so machen, es hat keine Konsequenzen. Mein Verhalten, habe ja immer ein Dach über dem Kopf, Kühlschrank ist immer gefüllt. Mhm. Von daher war es gut, dass sie mich rausgeschmissen hat. Weil so musste ich dann selber irgendwie klarkommen und eigene Erfahrungen machen und die Suppe schmecken, die ich mir da eingebrockt habe dadurch. Ne? Mhm. Ich habe meine Lehrstelle verloren, jede Wohnung letzten Endes dann auch wieder. Ich habe oft erstmal monatelang ohne Strom gehaust. Wir haben mit Öllampen bin ich dann da durch und so weiter. Wenn die Wohnung, die erste Wohnung, die ich dann verloren hatte, dann war ich ein Jahr lang obdachlos und musste gucken, wie ich klarkomme. Und all das waren dann die Kehrseite des Ganzen. Ne? Der Konsum und das Draufsein mag ja toll gewesen sein, aber unterm Strich hat es mich auch wirklich viel gekostet. Und das war gut, dass ich das selber schmecken durfte. Mhm. Und wenn sie mich zu Hause gelassen hätte, hätte ich das nie so am eigenen Leib zu spüren bekommen, was es bedeutet. Ne? Mhm. Und diese Verantwortungslosigkeit, das musste ich, für mich war das ein Lernprozess, musste ich einfach erleben. Und so war es dann bei mir Anfang 20, nachdem die erste Wohnung weg war, ich ein Jahr gependelt bin von Freund zu Freund. Teilweise habe ich auch draußen übernachtet, kein Geld für Essen, musste wirklich klauen gehen, damit ich was zu essen hatte. Das war schon hart. Mhm. Und
ganz unten.
Ganz unten zu sein. Und das war aber auch gleichzeitig wichtig für mich zu sehen, hier, so geht es nicht weiter. Und so habe ich dann halt mit Anfang 20 gemerkt, ganz so prima ist das alles nicht. Und mir wurde klar, wenn ich jetzt nicht langsam die Kurve kriege, ist irgendwann abgefahren, ist irgendwann der Zug abgefahren. Weil man kennt einige, die waren dann schon 4, 5, 6 oder 10 Jahre älter und die waren immer noch so unterwegs. Mhm. Und mir war klar, das will ich für mich eigentlich nicht.
Du hast doch Drogen verkauft, dann, um Geld zu kriegen?
Klar, logisch. Drogen habe ich relativ früh schon mit 15, 16 angefangen zu verkaufen. Mhm. Immer für Taschen, ein bisschen Geld in der Tasche zu haben. Es hat mir aber auch irgendwie, glaube ich, so rückwirkend betrachtet, eine gewisse Bestätigung auch wieder gegeben. Mhm. Ne? Der Mann mit den Drogen zu sein, da warst du der Coole und hast immer Zeug gehabt und hast nochmal in dem ganzen Kreis dann nochmal eine besondere Stellung gehabt.
Positiv betrachtet könnte man sagen, der Geschäftsmann war schon damals nur hast du es ein bisschen auf der schlechten Seite
gemacht. Ja, definitiv. Also damals waren Geschäfte schon für mich auf jeden Fall ein Thema und heute mache ich es halt vernünftig. Ne? aber das hat auch wieder seine Schattenseiten mitgebracht, weil es war ja nicht nur toll, immer Geld in der Tasche ein bisschen zu haben, aber man hat natürlich auch unter der Angst dann gelebt. Ne? Was ist mit der Polizei? Kommen die einem auf die Schliche? Mhm. Misstrauen, Paranoia und so weiter kommt dann damit. Das ist nicht ganz so toll gewesen. Irgendwann war es dann letzten Endes auch so, dass ich verpfiffen wurde von jemand. Und dann zeitgleich hatte ich meinen Führerschein auch fürs Auto verloren. und bin dann auch von der Polizei observiert worden. Die haben mich dann erwischt beim Autofahren ohne Führerschein. Und dann bin ich ins Gefängnis gekommen, weil es gab eine Freiheitsstrafe damals. Ich habe gerade meinen Job verloren, ich konnte das nicht bezahlen. Ein Bußgeld, das konnte ich nicht bezahlen, weil gerade der Job wieder weg war. Und dann bin ich ins Gefängnis gekommen als Ersatzfreiheitsstrafe. Etwa 6 Wochen vorher hatte ich meine Verhandlung wegen meinem Drogenverkauf, habe 1,5 Jahre auf Bewährung bekommen und saß dann da im Gefängnis. Auflage war für die Bewährungsstrafe, dass ich drogenfrei bin und Urintests abgebe. Kurz bevor sie mich festgenommen haben, hatte ich noch einen positiven Test und dann saß ich dann da in Koblenz im Gefängnis und dachte, hier kommst du nicht mehr raus.
War das so der Tiefpunkt?
Der Tiefpunkt, ja. Ich war kurz bevor ich ins Gefängnis gekommen bin, habe ich die alte Wohnung verloren und war, das hat sich so ein bisschen überschnitten, dadurch habe ich die Wohnung verloren. War dann noch kurz vorher drin, als die Observierung war und die mein Haus durchsucht haben und so weiter. Und das war dramatisch. Tür wurde eingetreten, die waren bei mir drin, alles war verwüstet. Und ich stand dann da und dachte, meine Güte, das ist jetzt echt der Tiefpunkt meines Lebens. Und dann kurz danach bin ich ins Gefängnis gekommen. Das war, wo ich gemerkt habe, hier, es geht hier nicht mehr weiter.
Was ist mit dir passiert dann in dieser Zeit im Gefängnis? War das so ein innerer Wendepunkt für dich? Hast du schon einen Ausweg gesehen oder wo würdest du sagen, fing der Trend wieder ins Positive an? Gab es so einen Wendepunkt?
Ja, es gab einen Wendepunkt. Also es war so eine kleine Evolution, die halt auch stattgefunden hat. Fing an mit der Erkenntnis zu sehen, hier das Ganze geht in die falsche Richtung. Aber dann die Kraft da auszutreten, hatte ich noch nicht. Hat ja oft keine Arbeit, Tage, Nächte lang durch die Gegend gewandert, Rappeltruff auf gut Deutsch und habe versucht, irgendwie in meinem Kopf einen Weg zu finden, wie ich da rauskomme. Aber es hat alles nichts geholfen. Und dann kam irgendwann auch das Gefängnis und da hatte ich so eine Panik drin, jetzt hier 1,5 Jahre festzusitzen, dass mir das schon nochmal auch wieder ein Stück weiter geholfen hat in meiner Bestätigung, ich will hier raus. Aber der richtige Wendepunkt war dann doch meine Mutter und ihr damaliger Mann. Als ich aus dem Gefängnis kam, hatte ich keine Wohnung, haben sie gesagt, hier kommt zu uns nach Hause. Dann dachte ich noch, okay, sie haben mich rausgeschmissen, auch an Weihnachten und so weiter, wo ich obdachlos war, das war ein Jahr vorher, oder 1,5 Jahre vorher, wollten sie mich nicht und jetzt soll ich nach Hause kommen? Okay, gut, machen wir mal. Und dann war ich zu Hause und ich muss dazu sagen, meine Mutter hat sich, ich glaube, 99 bekehrt und hat Gott gefunden für sich und den Glauben. Aber die war für mich immer so ein bisschen verrückt. Die hat alles Mögliche gemacht. Die ist von Esoterik über Zeugen Jehovas, die hat alles durch. Und dann war es halt irgendwie der Glaube und Gott. Und ich habe sie machen lassen, wenn es ihr gut tut. Aber ich konnte da drinnen als junger Mensch mit damals, als sie da Gott gefunden hat, war ich 16, glaube ich. Das war nicht meine Welt. So habe ich sie immer beobachtet, aber sie hat ihr Ding gemacht. Aber dann kam ich nach Hause und auf einmal war mein Stiefvater ein komplett anderer Mensch. Also somit die letzte Situation, wo wir uns gesehen haben, habe ich bei meinem Bruder mich nachts reingeschlichen, habe bei ihm geschlafen, weil ich nicht wusste, wohin. Und morgens hat mein Stiefvater mich da entdeckt und ist mir mit der Axt hinterher und wollte auf mich einschlagen, mich aus dem Haus gejagt. Das war so der letzte Punkt, wo wir uns so wirklich gesehen haben. Okay. Und auf einmal hat er gesagt, ich soll kommen oder hat meiner Mutter gesagt, hier komm, hol nach Hause. Und dann war ich zu Hause bei meiner Mutter wieder. Da war ich damals so gerade 24. Und ich habe gemerkt, er hat sich irgendwie verändert. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass er auch irgendwie was auf einmal mit dem Glauben am Hut hat und betet und so weiter. Und da dachte ich mir, ja, das stimmt hier nicht, ne? Erst war ich noch skeptisch, aber dann habe ich gemerkt, er hat sich tatsächlich verändert in seinem Wesen. Das war schon kurios. Also ich dachte, wenn so ein alter Bock sich ändern kann, was ja echt mit damals, wie alt war er 60 oder so, wenn der sich ändern kann, vielleicht ist ja doch ein bisschen mehr dran.
Ja.
Und das war so für mich der Wendepunkt. Ich habe dann angefangen, mit meiner Mutter zu beten für meine Drogensucht, weil ich konnte es trotzdem nicht lassen. Ne? Sucht ist schon ein schwieriges Thema. Und wir haben dafür gebetet, dass Gott mir das Wollen schenkt und das Vollbringen aus dieser Sucht rauszutreten. Mhm. Das fing an im August 2006. Nein, 2007. Mhm. Und dann haben wir 3 Monate, 4 Monate regelmäßig, fast täglich gebetet dafür. Und dann war Neujahr, Januar 2008, und da hatte ich nochmal einen Zusammenbruch, weil meine Mutter mich konfrontiert hat, dass ich immer noch so stark Drogen nehme und so weiter. Und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, ich will jetzt ganze Sache mit Gott machen und will, ich gebe dem jetzt 100% eine Chance. Mhm. Ich hatte noch ein paar Gramm in der Tasche, habe die in den Ofen geschmissen, verbrannt und seitdem bin ich drogenfrei. Mhm.
Wow. War super. Ohne Entziehung, ohne Hilfe,
ohne alles, genau. Also es war, für mich war das Zuhause sein. Ich habe mir gesagt, hier, wer nicht gestochen werden will, muss ich von den Bienen fernhalten. Und so bin ich von all meinen Kreisen rausgegangen. Das, ich hatte damals noch eine Freundin. Zu ihr habe ich den Kontakt, eine Beziehung, Freundin, und den Kontakt natürlich gehalten. Und sie ist den Schritt aber mit mir mitgegangen, weil sie war auch da drin und hat auch für sich dann gesagt, okay, ich mache das mit dir. Mhm. Und ansonsten habe ich alle Kontakte abgebrochen. War dann erstmal zu Hause und hat eine Art Entziehung, so 2-3 Wochen hat das gedauert, weil durch die, diese Drogen, die ich genommen habe, hier diese Amphetamine und so weiter, schläft man wenig. Oft 2, 3, 4 Tage nicht, dann werden wir ein paar Stunden gepennt und dann geht das wieder so weiter. Und so, als die Sachen dann weg waren, war ich halt komplett erschöpft. Das hat wirklich, ich habe fast 2 Wochen nur gepennt und danach fing das an, dann aber besser zu werden. Und so war das meine Therapie und meine Entgiftung habe ich sozusagen zu Hause gemacht. Das war ja auch mit ein Punkt, warum es immer so schwer war, da rauszukommen, weil ich habe so viel von dem Zeug genommen, ich habe mich überhaupt nicht mehr lebensfähig gefühlt. Immer wenn ich nichts hatte, war ich nur noch am Bett, depressiv, am Schlafen. Mhm. Also brauchte ich wieder was, um mich wieder aufzurappeln, um wieder am Leben teilnehmen zu können. Mhm. Und diese Hürde, ich dachte, das bleibt immer so. Aber nach diesen 3 Wochen bei meiner Mutter ging es dann auf einmal. Mhm. Diese Müdigkeit und diese Depression und dieses Antriebslose, das war dann weg. Mhm. Und ja.
Ja, stark. Und dann hast du ganze Sache mit Gott
gemacht. Dann habe ich ganze Sache mit Gott gemacht.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich bin dann regelmäßig zu euch in die Kirche gekommen, in die Gemeinde. Habe angefangen zu beten, mich mit dem Glauben zu beschäftigen und habe gemerkt, da ist tatsächlich jemand, der nur auf mich gewartet hat.
Ja, stark.
Wow.
Ja.
Da stand, Jesus sagt in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Amen.
Ja,
genau so ist es. Ne? Und so, ich habe dann auf einmal einen neuen Sinn in meinem Leben bekommen, der, wo ich nicht suchen musste, wo einfach, wo ich gespürt habe, genau das ist es, das, darum geht es. Mhm. Und so fiel es mir dann auch leicht, von den Drogen wegzubleiben, weil ich gewusst habe, dass das Gott das nicht will für mein Leben und dass es mich kaputt macht. Und logischerweise, wenn es Gott gibt, muss es auch die andere Seite geben. Ne? Mhm. Und da wollte ich mich natürlich von fern halten. Und das hat mein Leben komplett verändert. Und so wurde peu à peu aus diesen verlorenen 10 Jahren, die ich dann da hatte, weil ich habe ja nichts aufzuweisen gehabt. Andere waren mit Mitte 20 mit ihrem Studium fertig, hatten eine Berufsausbildung, haben sich vielleicht schon begonnen, ein Haus zu kaufen und so weiter, haben sich ein Leben aufgebaut, aber ich war ja immer noch auf dem Stand von meinem Nachschulabschluss 16. Ne? Nichts geleistet, im Gegenteil, einen Haufen Schulden aufgebaut und habe dann dort gestartet und Gott hat mir geholfen, Stück für Stück all das in den letzten 10 Jahren jetzt oder 12 Jahren wieder aufzuholen. Ne?
Wow, das ist total stark. Also man könnte sagen, fast gegen die Wand gefahren, fast alles verloren.
Absolut. Abwärts,
mit Gott die Kurve gekriegt. Und was ist seitdem passiert? Wo stehst du heute, Andreas?
Oh, seitdem ist viel passiert. Ich bin mittlerweile schuldenfrei. Ich hatte um die 20.000 Euro Schulden aufgehäuft, halt durch nicht gezahlte Stromrechnungen, Handyrechnungen, Mieten und weiß der Kuckuck, was sich da nicht alles aufgebaut hat, das ist komplett alles weg. Ich habe mittlerweile ein eigenes Unternehmen, das mich und meine Familie sehr gut versorgt. Habe 3 wunderbare Kinder, habe eine Frau, habe ein kleines Häuschen, Mhm. Ja.
Großartig, ja.
Grandios.
Es ist viel passiert.
Wie das, was Gott in dich reingelegt hat, wie das vorher zum Schlechten verwandt wurde und wo du die Umkehr geschafft hast und wieder in seinen Willen reingegangen bist, es dir auf einmal zum Segen wird. Und ich meine, wir kennen uns schon ein paar Jahre und ich erlebe dich als einen der vielleicht kreativsten Menschen, die ich persönlich kenne, der so unglaublich kreativ und innovativ ist bei der Entwicklung von neuen Produkten. Er ist Mr. Ice Perfecto. Einige von seinen Followern werden ihn vielleicht hier auch sehen. Über Facebook hat er eine riesige Nachfolgerschaft in dem Bereich Eis und ist da wirklich in Deutschland ein Phänomen geworden. Und das war alles vorher schon da, aber es war verschüttet oder wurde irgendwo zweckentfremdet, um dir zu Schaden
statt, um dich zu segnen. Das weiße Pulver, was du heute verkaufst.
Das ist gut, er verkauft weißes Pulver.
Es ist,
aber nicht in kleinen Tüten, sondern in großen Tüten.
Ich musste manches Mal schmunzeln, weil, nehmt's wie ihr es wollt. Ich finde die Sachen großartig. Wir haben jetzt hier keine Werbesendung oder irgendwas, aber ich musste manches Mal schmunzeln, wenn mein Eispulver kam und ich dann dachte, sowas könnte man auch für was anderes halten.
Ja, absolut.
Nee, hat Gott auch ein bisschen Humor eigentlich mit den Ideen, die er dir gegeben hat.
Ja, so definitiv. Könnte man sagen. Ne? Definitiv. Also ich scherze da heute auch gerne noch mit. Mhm. Absolut. Früher habe ich weißes Pulver verkauft und heute verkaufe ich legales weißes Pulver.
Das ist besser.
Ja, absolut.
Das ist viel besser.
Und beides macht die Menschen, also damals, aber es macht sie
glücklich. Ja. Das eine unmittelbar, das andere mit.
Ja, genau.
Ja, okay. Für das eine bezahlt man mit dem Leben, könnte man sagen. Das macht uns kaputt oder kann kaputt machen. Das andere ist einfach ein Genussmittel.
Absolut.
Ja, ein wunderbares. Zum Abschluss, wir haben diese Sendung oder dieses Interview ja gemacht mit einem Grund. Zum einen zu zeigen, wie ein Leben verlaufen kann, wenn Gott eintritt und hilft. Und zum anderen auch, weil natürlich wir den Wunsch haben, auch Menschen zu bewahren vor dem Weg, den du gefahren bist, die vielleicht jetzt, nachdem sie erstmal, sag mal, 2 Kilometer diese Straße runtergefahren sind, auf die Bremse treten können und können sagen, stopp. Wenn du jetzt dir vorstellst, da gucken junge Leute zu oder auch Eltern von jungen Leuten, die auf so einem Weg sind, hast du einen Rat? Wie kann man dieser Gefahr entrinnen? Hast du irgendwas, was Leuten weiterhelfen könnte? Ich meine, deine Geschichte an sich ist schon genial.
Definitiv ein schwieriges Thema. Und wenn ich heute so die Jugend anschaue, ist das gesellschaftstechnisch, sind die schon sehr verloren. Ne? Also die Werte, die über Fernseh und Medien rüberkommen, sind meiner Meinung nach Gift und bringen viele auf die falsche Bahn. Aber ich kann nur sagen, gerade die Drogen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und was am Anfang toll aussieht, hat manchmal einen bitteren Preis. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er damit in Kontakt kommt, sich besser zu distanzieren. Weil wenn du erstmal drin bist, wieder rauszukommen, ist wesentlich schwieriger, als wie von vornherein zu sagen, nein, ich lasse es lieber.
Ja.
Und Eltern, das ist eine gute Frage.
Mhm.
Ich kann nur sagen, was ich machen würde. Ich würde es genauso machen letzten Endes. Wenn es meinem Sohn passieren würde, ich würde ihm das von meiner Geschichte, er kennt meine Geschichte, er ist jetzt 13, würde ich ihm das nochmal nahelegen, dass er sich das gut überlegt, weil diese Konsequenzen eben kommen können.
Mhm.
Und als Eltern heißt es aus meiner Sicht dann auch loslassen, zu sagen, ich kann hier nicht ab einem gewissen Punkt mehr einwirken.
Mhm.
Ne? Und dann dem Kind vor allen Dingen nicht mehr so eine Unterstützung geben, weil ich krieg das oder habe das mitgekriegt oft, dass die dann trotzdem bei den Eltern wohnen können. Ich kenne heute welche, die sind 40, die wohnen noch bei ihren Eltern und sind rappel drauf. Da denke ich mir, dass die Eltern das mitmachen, war halt der größte Fehler. Hätten sie ihn vielleicht vorher schon mal rausgeschmissen, hätte er andere Entscheidungen treffen müssen.
Aber als Mr. Quality Time kann ich jetzt hier nicht, eine Frage zu stellen. Was wäre, wenn dein Vater damals sich mit dir regelmäßig getroffen hätte, einmal im Monat oder so, hätte mit dir 2-3 Stunden alleine verbracht, mit dir geredet, dir Fragen gestellt, in dein Leben so ein bisschen hineingeschaut. Wäre das genauso gekommen oder denkst du, es wäre anders gelaufen?
Ich denke, es wäre anders gekommen. Also wenn der Vater oder die Eltern da gewesen wären und hätten mir das gegeben, was ich als Kind brauche, sei es körperliche Liebe, dass ich mal gedrückt und umarmt werde, dass jemand mir ein Vorbild ist, der für mich da ist und auch Zeit mit mir verbringt, wären bestimmt Dinge anders gelaufen. Also ich gebe mir Mühe, Zeit für meine Kinder zu haben, ihnen all das zu geben, was ich nicht hatte, damit sie gefüllt sind mit Liebe und mit Bestätigung und Annahme und die nicht in zwielichtigen anderen Machenschaften oder Dingen suchen.
Super. Ja, das möchte ich euch nämlich auch noch mitgeben. Verbringt Zeit mit euren Kindern, egal wie alt sie sind, ob sie 1, 2 Jahre alt sind, ob sie 12, 13 oder 18, 19 sind. Verbringt Zeit, solange sie das wollen. Macht in dieser Zeit was Lustiges, aber habt auch immer eine Zeit, wo ihr miteinander redet, weil die Herzen verbinden sich durch Kommunikation. Kommunikation ist immer das Zentrum. Nur zusammen im Kino zu sitzen oder vom Fernseher ist nicht Qualitätszeit. Das kann man in so einer Zeit mit reinnehmen, aber es gehört immer eine Zeit dabei, wo ihr redet. Beim Essen oder beim McDonald's oder beim Eis Perfecto machen oder was auch immer. Überall könnt ihr das tun, nur macht es, weil damit könnt ihr vieles, vieles verhindern, was sonst unter Umständen kommt.
Und es sensibilisiert uns, dass wir die frühe Zeit, die jungen Jahre auch ganz deutlich nutzen mit den Kindern, um Beziehungen zu bauen. Ne? Ja. So, also es gibt dann einen Punkt, es gibt keine Garantien, auch alle Eltern tun nach bestem Wissen und Gewissen das, was sie können, und doch gibt es Geschichten, wo es dann trotzdem schief geht, aber wir können was tun von unserer Seite und dann loslassen und beten und gucken, dass Hilfe kommt.
Und wir können nur da anfangen, wo wir heute sind. Also wenn du was verpasst hast, beschäftige dich ständig damit, was du jetzt nicht mehr machen kannst. Genau. Sondern nimm das, was du jetzt hast.
Ja.
Das Alter deines Kindes heute, egal. Mach das Beste aus dem, was du jetzt hast.
Richtig.
Und jammer nicht hinter dem her, was nicht mehr zu ändern ist. Und du wirst sehen, du drehst an der entscheidenden Schraube immer noch ein ganzes Stück. Wie weit? Weiß Gott alleine, aber gib nicht auf.
Ja. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken.
Ich auch.
Bei dir. Das war
gerne.
Stark, auch deine Offenheit. Vielen, vielen Dank für dieses Geschenk, das du den Menschen machst mit deiner Geschichte. Und wir beten und glauben, dass es einen Unterschied macht.
Wir haben doch auch ein Geschenk für ihn.
Geschenk für ihn. Ja, soll ich das jetzt?
Ja, ist doch super.
Das habe ich heimlich dahin.
Genau, wir haben heimlich ein Geschenk für Andreas mitgebracht, weil er heute hergekommen ist und sich hier drauf einlässt. Und schon mal sogar eine Tüte.
Ich hoffe, danke schön.
Ja.
Oh. Soll ich das auch rausholen? Ja.
So, weißt du, was es ist? Hast du es gecheckt?
Es ist ein Eiswagen.
Vielleicht die Zukunft deines Geschäftes. Keine Ahnung, ob du da auch mal mobil unterwegs bist oder Leute rausschickst mit Eis Perfecto Eis. Hier, das ist so was Neues. Geschäftsidee.
Vielen Dank.
Ja, und euch oder Ihnen zu Hause wollen wir natürlich auch möglich machen, diesen Gott kennenzulernen. Dieser Gott, der nicht abhängig ist von Kirchenmitgliedschaft oder von irgendwas, sondern von einer Entscheidung, die wir treffen können. Und dabei hilfst du uns jetzt.
Und mir fiel eben was ein, wo du so erzählt hast, wie es in deinem Leben so war. Wir hatten in der Anfangszeit unserer Kirche vom Christuszentrum Limburg eine Gruppe von jungen Leuten, die kamen und die haben sich tatsächlich auch zu Jesus bekehrt. Und die waren alle drogensüchtig, soweit ich mich erinnere, die meisten auf Heroin. Und die haben sich wirklich in Jesus verliebt. Sie waren wirklich bereit, Jesus zu folgen. Aber was sie nicht taten, war, sich zu isolieren von all den anderen Drogensüchtigen in ihrem Leben. Und das traurige Ergebnis ist, dass mindestens 3 dieser Gruppe innerhalb von wenigen Monaten an einer Überdosis gestorben sind.
Ja.
Und die sind jetzt bei Gott, die haben ja ihr Leben Jesus übergeben, aber sie haben eben nicht diese nächsten Schritte gemacht, die auch nötig sind. Und ich möchte dich sehr ermutigen. Nächste Schritte sind immer dran. Für jeden von uns gibt es immer einen nächsten Schritt, der auf uns wartet. Auch im Glauben, einen Schritt weiter zu gehen als bisher ist gut. Und wenn du sagst, ich habe überhaupt noch nicht wirklich so einen richtigen Zugang zu Gott, dann ist das dein nächster Schritt. Und da möchte ich dich gerne ermutigen, ein Gebet mitzusprechen, mir nachzusprechen, wenn du möchtest, was ich dir jetzt vorspreche. Weil da ist alles drin, was du brauchst, um Kontakt, Beziehung mit diesem Gott der Bibel aufzunehmen, mit Jesus Christus selbst, weil dafür ist er gekommen, dafür ist er am Kreuz gestorben, um unsere Schuld, Lebensschuld wegzunehmen, damit wir uns wieder connecten können mit dem Vater im Himmel, mit dem Sohn Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine Entscheidung, ein Gebet entfernt, nicht weiter.
Mhm.
Du musst nichts dafür tun, du musst nicht mal Mitglied irgendwo sein, du musst kein Geld bezahlen. Beziehung ist etwas, was er sucht und was er dir jetzt gerade anbietet. Wenn du sagst, okay, wenn das so ist, möchte ich das auch, dann schließ doch mal die Augen, heb eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus.
Herr Jesus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Und die bringe ich dir jetzt.
Und die bringe ich dir.
Bitte vergib mir alle meine Sünden.
Bitte vergib mir alle meine Sünden.
Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe.
Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe.
Ich entscheide mich jetzt.
Ich entscheide mich jetzt.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Von jetzt an.
Von jetzt an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Sei mein Herr und König.
Sei mein Herr und König.
Amen.
Amen.
Das war auch schon alles. Hat gar nicht wehgetan, sage ich immer an der Stelle. Aber es hat gut getan und es wird gut tun, weil ab jetzt, wenn das dein Herzenswunsch und Herzensgebet war, wird Gott mit dir sein bei allem, was du tust. So, nimm ihn ernst. Sprich mit ihm, ganz normal. Nicht irgendeine religiöse Litanei, sondern sprich mit ihm wie mit deinem besten Freund oder wenn du einen guten Vater hast, wie mit ihm, weil das ist er für dich und das möchte er sein. Und schau jeden Tag in die Bibel, in Gottes Wort. Fang an im Johannesevangelium, lies vielleicht ein Kapitel am Tag und dann sprich mit Gott und sag, Gott, was ist da für mich drin? Und dann wundere dich nicht, wenn dir Gedanken, die vor 2000 Jahren oder länger aufgeschrieben wurden, auf einmal für dich als junger oder vielleicht auch nicht mehr so junger Mensch aktuell und brennend und hilfreich werden. Denn das ist, was die Bibel ist, ein lebendiges Buch. Das wird lebendig durch den Geist, in dem es geschrieben wurde und der immer noch darin wohnt, der Geist Gottes. Und der verbindet uns mit diesen alten Worten und macht sie für uns aktueller als die Tageszeitung von morgen.
Mhm.
Okay, ja.
Super, und wenn dir... ihr könntet uns einen Daumen hoch schenken. Wie wär's denn? Das war jetzt vielleicht ein guter Moment,
spitze.
Dem Video ein Like zu geben.
Uns abonnieren, wenn du es noch nicht hast.
Genau. Und es jemandem zu schicken, dem es vielleicht dienen könnte.
Und wenn du was gewinnen willst, kannst du was in die Kommentare schreiben. Was
genau. Denn? Und zwar schreibst du in den Kommentar zum heutigen Pop oder zu einem der nächsten bis zum 29.11.
Ja.
Was du gelernt hast, irgendein Satz, ein Zitat oder
genau.
Was du mitgenommen hast und ein Glückwunsch, weil wir verlosen das ja, weil wir die 1000 Abonnenten vor 14 Tagen geknackt haben. Ich glaube, heute Morgen waren wir bei 1250.
Ja, wir sind wahrscheinlich bei 1300 oder 1400 deswegen, aber ja.
Wir freuen uns riesig darüber und bedanken uns bei allen da draußen, die uns abonniert haben.
Ihr seid super, es macht so Spaß.
Also wenn du kommentierst und schreibst Glückwunsch CCLM zu den Abonnenten, dem neuen vierstelligen, kannst du diese Bibel gewinnen. Das habe ich euch am Anfang schon mal gesagt. Das ist der erste Preis. Stems Studienbibel, Goldschnitt, Leder, voll beeindruckendes Teil mit
ganz
sehr, sehr
viele
gutem
Worte
Inhalt.
Drin. Gute Worte.
Mit gutem Kommentar aus dem pfingstkirchlichen Hintergrund und unser Hörbuch kannst du gewinnen. Das ist Preis 2 und 3, wenn du teilnimmst.
Genau. Und gezogen wird das Anfang Dezember dann in einem unserer Pops, so dass du live dabei sein kannst. Okay, also schreib einen kleinen Kommentar, muss nichts Großes sein. Mitmachen ist alles und die Chancen sind besser als in jeder Lotterie in unserem Land, das verspreche ich dir.
Genau. Ja, vor 3 Tagen im Pop News habt ihr ja schon einiges erfahren über die Events in diesem Monat. Ganz nah vor uns liegt das erste Kleingruppenleitertraining.
Genau.
Am Samstag und der Visionstag und Mitgliedschaftsseminar oder einfach, wenn du interessiert bist, kannst du kommen.
Melde dich an auf dieselbe Weise wie im Gottesdienst, das haben wir ja wie gesagt in
genau.
Den Pop News 7, gucken dir nochmal an, wenn du am Montag verpasst hast. Da haben wir das nochmal ein bisschen erklärt, vor allem auch das Mitgliedsseminar für Leute, die das jetzt hier betrifft oder auch unser Visionstag. Wir freuen uns, wenn du dabei bist, weil wir haben schon eine Menge Anmeldungen. Es wird ein Live-Event, natürlich mit allen Sicherheitsvorkehrungen unserer Zeit. Natürlich, ihr seid sicher bei uns, so wie das irgend geht. Und dennoch freuen wir uns total, euch live zu sehen oder viele von euch live zu sehen. Es ist einfach jedes Mal ein sehr schöner Moment, auch im Gottesdienst, wenn wir jetzt Leute wieder live sehen können und nicht nur vor Kameras predigen, sondern vor einem Publikum, was ja nicht ein Publikum ist, sondern was ja viel mehr ist als das. Es sind Brüder und Schwestern, die zusammenkommen, die denselben kostbaren Glauben teilen. Wundervoll.
Ganz genau.
Ja, und
wir laden euch ein, verbindet euch, abonniert auch gerne den Newsletter vom CCLM, findet ihr auf der Website unten. Folgt uns auch gerne auf Facebook und Insta, da sind wir auch unterwegs. Und seid doch am Sonntag im Gottesdienst dabei, entweder live mit dem Anmeldeprozedere per E-Mail, ganz einfach, oder auch gerne online im Kanal.
Genau. Und bei all dem vergiss das eine nie, das ist nie aus den Augen. Gott ist schuld
an allem Guten in deinem Leben.
So ist es.
So sieht's aus.
So bleibt es und wir sehen uns wieder. Bis ganz bald. Sei gesegnet. Hab eine gute Adventszeit, die ja bald losgeht.
Jawohl. Bye bye.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.